Unternehmer-Jam-Session.
Kein großer Ertrag, doch voller Ehrlichkeit. Mit dieser Line herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer-Jam-Session. Wir werden gleich auflösen, von wem diese Line ist. Erstmal richtig geil, dass ich hier sein darf, in deinem Studio, hier bei Michael Meyer. Michael Meyer ist ja irgendeine Horrorfilmfigur, oder?
Michael Myers, ja.
Michael genau. Myers, ja.
Noch ein S hinten dran.
Ja.
Aber passt.
Ja, Michael Meyer, so ist richtig.
Genau.
Wir sind in der Videocontent-Fabrik. Und ich bin auf deinen Podcast gestoßen, da werden wir gleich was zu sagen. Wir müssen erstmal auflösen, von wem dieses Hip-Hop-Zitat ist. Ich gebe dir mal drei Antwortmöglichkeiten.
Das ist aber schön.
Ja. 1-2, fettes Brot oder Juto?
Okay, Juto kenne ich gar nicht. Fettes Brot, glaube ich nicht. Vielleicht 1-2?
Nee.
Ah, shit.
Es ist Juto.
Okay.
Ein Dortmunder Rapper, mit dem habe ich zuletzt einen Podcast aufgenommen, ist aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht draußen.
Okay, also konnte ich gar nicht kennen.
Also zumindest nicht aus meinem Podcast.
Okay.
Natürlich hättest du ihn kennen können.
Das war jetzt sowieso unfair, weil was du nicht weißt, Hip-Hop ist ja gar nicht meine Welt. Ich bin eher so, ich habe erzählt, ich spiele Schlagzeug.
Ja.
Ich bin dann eher die handgemachte Fraktion mit den E-Gitarren und früher die langen schwarzen Haare geschüttet.
Ja. So. Okay. Ja, aber
Juto. Aber ich mag auch Hip-Hop.
Juto ist echt crazy.
Okay.
Ich hatte den, Zufall gibt es ja nicht, aber schon mehrfach gesagt, habe ich ihn entdeckt vor, weiß ich nicht, so 2-3 Jahren, weil er hat jemanden gefeatured, den einen anderen Rapper gefeatured, den ich schon ganz lange kenne. Und habe ich dann mit seiner Musik beschäftigt, die ist sehr jazzig, sehr soulig und sehr deepe Texte. Und ich habe ihn jetzt, wie gesagt, zum Podcast getroffen und der Dude ist einfach Mitte 20, wo ich mir gesagt habe, ach crazy, wie kann man in dem Alter schon so diepe Texte haben und sich mit sich selber auch so reflektieren oder sich selber reflektieren und auch so formuliert, das fand ich schon crazy oder finde ich crazy von den Texten her. Und als er mir dann noch erzählt hat, dass er alle Songs selber produziert auch,
okay,
zum Großteil die Instrumente selber einspielt, also Geigen, Klavier etc. pp. Crazy, das zum Thema handgemachte Musik, also Props auf jeden Fall an der Stelle nochmal, aber jetzt...
Vielleicht lebt er nicht zum ersten Mal.
Ja, man weiß es nicht, aber jetzt soll es ja um dich gehen und um dein Podcast-Format und um das, was du machst.
Okay.
Ich bin, ich weiß jetzt nicht, wie wir es machen werden. Wir haben ja zusammen für deinen Podcast auch eine Folge aufgenommen. Falls sie als erstes rauskommen sollte und ihr habt sie gehört, dann habt ihr das schon gehört. Ich befinde mich ja so ein bisschen gerade auf einer persönlichen Reise. Und auf dieser Reise bin ich über deinen Podcast gestolpert, weil das ja unweigerlich wahrscheinlich ist,
wenn
man sich mit solchen Themen beschäftigt. Und du machst den Podcast für bewusste Unternehmer.
Genau.
Da bin ich direkt hängen geblieben.
Am Titel schon.
Am Titel schon, auf jeden Fall, weil ich dachte, das ist ja richtig geil. Weil sich der Podcast hier, Unternehmer Jam Session, auch immer mehr dahin entwickelt hat, dass sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung mit drin ist, Bewusstsein, Achtsamkeit und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich einfach bei dem Titel hängen geblieben. Hab mir dann 1-2 Folgen angehört und bin mittlerweile so in dem Mindset, was ich vor einem Jahr oder so wahrscheinlich noch gar nicht gemacht hätte, dass ich dich einfach anschreibe, um zu sagen, hey, hast du Bock, einen Podcast mit mir aufzunehmen?
Ja.
Hätte ich mich früher einfach nicht getraut.
Okay.
Muss ich einfach sagen, wahrscheinlich, weil ich da noch so in dem Modus war, oh, was passiert denn jetzt, wenn ein Nein kommt?
Mhm.
Kann ich damit umgehen? Zahlt wieder auf meine fehlende Selbstliebe ein.
Ja, das kann ja auch ein Ja kommen.
Ja, absolut, absolut. Das ist übrigens ein Satz, den ich auch von Lars Ament habe. Da haben wir ja über Lars Ament in der letzten Folge drüber gesprochen, der auch bei mir hängen geblieben ist. Wenn man nicht fragt, hat man das Nein schon.
Genau.
Und das ist wieder einer von diesen einfachen Sätzen, aber die sofort bei mir reingeknallt haben und diesen Wow-Effekt
haben. Leider im Vertrieb häufig benutzt, um die Leute da noch zu pushen.
Ah, okay.
So, das Nein hast du ja schon. Ja. Jetzt geh hin und mach den Anruf, ja, nimm den Hörer in die Hand und so. Aber es ist ein anderes Thema. Und ich finde es spannend, weil an dem Tage, wo ich meinen Podcast-Name geändert habe, der hieß früher Ab, also ganz am Anfang hieß er UP, Abkürzung für Unternehmer-Podcast. Sinngemäß eigentlich das Gleiche, also er würde immer noch passen. Nur dieses Up war dann im Logo noch so ein Pfeil nach oben, ja, weil ich gedacht habe, so Wortspiel hier, Up, ja, nach oben, super. War aber die falsche Message, weil dann habe ich genau die Menschen angezogen, die so...
Die Vertriebler.
Höher, das schneller, weiter. Genau. Höher, schneller, weiter, nach oben. Es muss ja immer nach oben, immer nach oben. Das war eigentlich gar nicht die Intention dahinter. Ich wollte eigentlich mich einfach nur mit Unternehmer unterhalten. Und dann habe ich lang gegrübelt und habe versucht, und anscheinend ist mir es gelungen, den Namen so zu gestalten, dass er die richtigen anspricht. Und auch da kommt mein Selbstwertgefühl wieder. Ich wollte aber auch nicht bei den anderen so als, keine Ahnung, Spinner dastehen. Hm. Ja? Also ich wollte schon irgendwo Richtung Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Bewusstsein und so weiter. Wollte aber wie eine versteckte Botschaft. Und ganz ehrlich, wenn ein normaler Unternehmer jetzt einen Namen liest, Soul Business, ist jetzt auch nicht schlimm, ja, da steckt viel drin, aber es hört sich jetzt nicht super spirituell an. Und der Podcast für bewusste Unternehmer, dann denkt er, ja klar, ja okay. So, die können eigentlich nichts damit anfangen. Aber witzigerweise, dieses bewusste Unternehmer triggert wieder ganz viele andere. Und ich fand es so spannend, was da passiert ist. Also mit Namensänderungen ist das Ding einfach explodiert.
Okay,
so. Crazy. Also es war dann wirklich so von 60 Abonnenten direkt auf 1000. Ja. Das war letztes Jahr, ich habe so in der Adventszeit zu meiner Frau gesagt, da hatte ich so 70 Abonnenten ungefähr. Ja, es war so November, Dezember, Anfang Dezember. Und habe gesagt, das wäre so ein geiles Weihnachtsgeschenk, wenn ich bis Weihnachten oder spätestens bis Silvester 100 Abonnenten hätte. Wäre geil. Ja, und jeder, der irgendwie YouTube aufbaut, kennt's. Man hat niemanden mehr, den man fragen kann. Ja. Man hat niemanden mehr, wo man sagen kann, ich schick dir mal meinen Kanal, kannst du mir das noch abonnieren? Und in der Story interessiert es auch niemand. Und wirklich mit dem Zeitpunkt ist total eskaliert. Da waren dann auch ein paar Folgen dabei, die einfach anders waren, die schon unter dem Namen Up waren schon Menschen da, die die richtigen Menschen angezogen haben und mich in die richtigen Kreise reingebracht hat und dann ist es halt total eskaliert, da kamen teilweise 30 Abos am Tag, wo ich gedacht habe, so wow, was geht denn hier ab und ja. So darf es natürlich weitergehen, das wäre schön, aber klar, das schwankt immer.
Da brauchst du bei mir nicht drauf zu spekulieren, dass jetzt 30 Abonnenten pro Tag dazukommen.
Alles gut.
Was war denn deine ursprüngliche Motivation, zu sagen, du startest einen Podcast?
Da gibt es zwei tatsächlich. Das eine ist, also in meinem Kerngeschäft mache ich eigentlich ja ganz klassisch Imagefilme, Werbefilme, Videokurse und so Sachen. Also eigentlich immer mit Unternehmer. Und dann hast du halt immer Vorgespräche. Wenn jetzt als Beispiel, jetzt kommt ein Heizungsbauer und der möchte einen Imagefilm. Und dann muss ich den ja kennenlernen. Das heißt, ich lade ihn dann ein oder ich fahre hin und dann setzen wir uns an den Tisch und dann wird erst mal 1-2 Stunden geredet. Ich muss den ja kennenlernen, weil ich muss ja auch irgendwie versuchen, seine Persönlichkeit in den Film zu integrieren. Das muss authentisch sein und dazu muss ich ihn kennen. Und dann redet man halt und oftmals kriege ich dann Storys erzählt, die so geil sind, auch so, was die da alles durchlebt haben und wie das gekommen ist und wir hatten es ja über Fuck-Up-Nights und so, also wie viel, auf gut Deutsch, wie viel Scheiße die schon gefressen haben und jetzt muss man das irgendwie dann, ich sage jetzt mal, dieses 2-Stunden-Gespräch in einen 1-Minuten-30 Werbeclip reinquetschen. Und es ist so schwierig, sowas, wo einfach Zeit und viel Story braucht. Ich sage immer so, Storytelling in 15 Sekunden Story funktioniert halt nicht.
Mhm.
Ja, das geht einfach nicht. Und dann kam irgendwann die Idee, wenn ich doch die Gespräche führe und hab die und die erzählen mir so geiles Zeug. Ich habe tatsächlich mal bei einer Bekannten, die wollte auch so einen Werbefilm haben. Und das war so ein geiles Gespräch, zu der habe ich gesagt, die Leute da draußen müssen eigentlich das alles wissen von dir. Die müssen das erfahren.
Mhm.
aber wir können das nicht in so einen blöden Werbeclip reinmachen. Wir brauchen da ein anderes Format. Wir brauchen einfach ein langes Format. Und dann kam halt immer so mehr die Idee, eigentlich gehört ein Videopodcast gemacht. Weil da haben die einfach die Gelegenheit, oder die Zuschauer haben die Gelegenheit, den Unternehmer einfach mal, den Mensch hinter dem Unternehmen kennenzulernen. Und das halt völlig anonym noch dazu. Und ich glaube einfach, Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht. Es geht immer von Mensch zu Mensch. Keiner kauft ungern, ich sage jetzt mal, bei einer Maschine. Ne? Mhm. Deswegen wird ja auch der stationäre Einzelhandel kommt ja auch wieder langsam zurück. Die Leute wollen wieder Fachgeschäfte, wo sie mit Menschen reden können, ja, wo sie Sachen ausdiskutieren können. Also klar wird das Online-Geschäft immer bleiben, das will ich gar nicht verteufeln auch. Ich bin selbst Amazon-Kunde, aber es ist was anderes und gerade wenn wir im Bereich Dienstleistungen sind, da ist dann noch extremer, weil da entscheidet einfach die Persönlichkeit. Ich bringe immer gerne das Beispiel Friseur. Ja, es gibt teilweise, wir haben bei uns im Nachbarort gefühlt 15 Friseure auf einer Straße. So. Und die haben alle ihre Kunden. Aber die würden, also theoretisch würde ja einer reichen, der Haare abschneidet. Es ist aber viel mehr wie Haare abschneiden. Ja, da spielt ja die Persönlichkeit eine Riesenrolle. Und ich glaube einfach, in der heutigen Zeit haben die Menschen so Hemmungen. Jetzt, ich meine, du bist ja auch Beratungsdienstleister, aber wer nimmt denn gern den Hörer in die Hand, ruft dich an und sagt, ja, ich könnte vielleicht deine Dienstleistung brauchen, aber ich möchte dich erstmal kennenlernen. Wer bist du überhaupt? Erzähl mal, wie ist denn deine Geschichte?
Mhm.
Das wird nie passieren. Jeder weiß diese kostenlose Erstgespräche, ja, das ist ja schon bald ein Schimpfwort, die nimmt kaum jemand wirklich ernst oder wahr, weil diese Hemmung, da ist einfach eine Hürde da, wenn ich dich überhaupt nicht kenne, keine Berührungspunkte, mit dir jetzt einfach ein Gespräch anfangen, ist schwierig. Ja. Ich meine, jetzt so als Podcaster, wie wir uns jetzt ja schimpfen dürfen, ist das nochmal eine andere Nummer, da macht mir es tatsächlich sogar ein bisschen Spaß. Aber ich bin ja auch in einer anderen Rolle.
Mhm.
Aber als Kunde einfach so bei einem Dienstleister anrufen und sagen, ja, ich will, also bevor wir jetzt da ein Riesengeschäft machen und ich dir Tausende von Euro überweise, möchte ich dich mal kennenlernen, da zeigt er mir der Vogel. So, in manchen Bereichen funktioniert es dann mit diesem, lass uns mal einen Kaffee trinken, aber in den meisten funktioniert es halt nicht. Und ich biete jetzt quasi, oder das war so der Plan mit meinem Format, einen Raum, wo die ihre Geschichte, wo die einfach sein dürfen, wie sie sind, ungestellt, ungefiltert, ungeschnitten. Und jetzt biete ich quasi dem potenziellen Kunden auch die Möglichkeit, guck dir doch das erstmal an und entscheide dann, mag ich den Typ? Ist der cool? Passt der zu mir? Oder finde ich das totaler Quark und ich kann den nicht leiden, warum auch immer? Und wir wissen ja mittlerweile, da gibt es ja Studien drüber, wir entscheiden ja innerhalb von Millisekunden, ob wir den Gegenüber mögen oder nicht. Und witzigerweise funktioniert es auch über Video.
Mhm.
Also man muss sich nicht voreinander stehen, man muss sich nicht die Hand schütteln, das funktioniert auch über Video. Ich kann über Video, sofern es authentisch ist. Wenn der natürlich eine Maske aufhat und eine Rolle spielt, dann funktioniert es nicht. Aber ich kann tatsächlich entscheiden, mag ich den oder mag ich den nicht. Ich habe mir vor ein paar Jahren ein Buch bestellt. Ich fand den Titel einfach geil. Ich weiß, irgendwas, da ging es um das nächste große Ding oder so irgendwas. Es hat mich angesprochen zu der Zeit und habe gedacht, cool, habe die ersten paar Seiten gelesen, habe gedacht, wow, geil, ja, mega Thema, hat genau gepasst. Und dann stand da was drin, ja, er hat ja auch einen Podcast. Und da habe ich gedacht, hey, cool, hab mich ins Auto gesetzt. Hab den Podcast gesucht, hab den Podcast reingemacht. Nach einer Folge habe ich ihn ausgemacht, habe ihn deabonniert, den Podcast. Als ich zu Hause war, habe ich das Buch in den Papierkorb geschmissen.
Okay.
Ich konnte diesen Typ nicht leiden. Das hat mir widerstanden. Ich habe einfach gemerkt, das matcht nicht, das passt einfach nicht. Ich kann es nicht genau erklären, aber es war einfach nicht mein Typ, ich konnte die Stimme nicht leiden, ich konnte die Art, wie er spricht und das geschriebene Wort und wie man redet, ist ja nochmal was ganz anderes. Mhm. Das Buch, wenn es überhaupt von ihm war, sind wir ehrlich, KI schreibt mittlerweile auch Bücher. Es weiß ich ja nicht, ob er es überhaupt geschrieben hat, aber...
Ich schreibe selber.
Sehr geil. Genau, du hast ja gerade verraten im Vorgespräch, dass du ein Buch rausbringst. Ja, und ich glaube einfach, ich glaube, der hat das Buch noch nicht mal verfasst, weil da war einfach vom Wording und von allem ganz anders und ganz weit weg von dem, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich war enttäuscht. So. Und ja, und der zweite Punkt, warum mein Podcast für mich wichtig war Komfortzone. Und zwar eine riesengroße, nämlich ich wollte nicht vor einer Kamera. Also ich habe mich vor knapp 5 Jahren dazu entschieden, ich bin jetzt Kameramann. Und ich glaube, da hat schon mit, das war so mit schon drin, wenn ich hinter einer Kamera stehe, muss ich ja nicht vor die Kamera. Also es geht ja gar nicht, weil wenn die Kamera hat so viele Knöpfe, ich muss die ja bedienen. Also ich muss ja die ganze Zeit hinter der Kamera stehen. Mittlerweile weiß ich aus vielen Kollegen aus meinem Videografen- und Fotografen-Netzwerk, es geht ganz vielen so. Also du kannst drauf gehen, so ziemlich jeder Fotograf, videografisch irgendwo introvertiert und hat Schiss vor der Kamera. Und das Witzige ist aber, dass wir den Leuten predigen, wie sie vor der Kamera, ja, und jetzt stell dich mal so hin und tun so, wie, also wir versuchen die ja immer locker zu machen und dann geben wir halt so Tipps und ja, und jetzt versuch mal halt locker zu sein und alles. Und selbst scheißen wir uns in die Hose, wenn wir vor die Kamera müssten. Und da habe ich gedacht, das geht so nicht weiter. Ich muss das durchbrechen und ich wusste auch, es wird was passieren, wenn ich vor die Kamera gehe. Ich wusste nicht was, aber irgendwie der Reiz war da. Also so dieses, ja, ich meide eigentlich seit Jahren das Rampenlicht. Und Kamera ist auch eine Bühne, ist auch ein Rampenlicht quasi. Wir haben hier auch Beleuchtung. Und ich wusste aber nicht, warum. Und ich tatsächlich, also wenn man so im Familienkreis, weiß ich habe immer gern geredet, auch als Kind. So war ich so der stundenlang reden kann. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was kann man jetzt tun, um diese Kameraangst zu überwinden? Da habe ich gedacht, okay, ich mache so ein Instagram Live. War das damals, hat er gerade angefangen, alles in Insta Live. Da habe ich gedacht, okay, Handy in die Hand, habe das live gemacht. Dann waren so 10 Zuschauer drin, okay, toll, hat Spaß gemacht, tschüss, und habe das Handy weggelegt und dachte, ja, jetzt bin ich ja durch der Kommen.
Was hast du denn thematisch da gemacht bei InstaLive?
Das war tatsächlich noch mit meiner alten Firma und da ging es tatsächlich um, ich glaube, da ging es um die Renovierung unserer Büroräume, wo ich die so ein bisschen mitgenommen habe und habe so ein bisschen erklärt, was wir jetzt da machen und so. Nichts Besonderes eigentlich. Trotzdem, ich muss das live machen, weil hätte ich es als Video gemacht, hätte ich 5000 angefangene Videos, die ich alle löschen müsste. Wenn es live ist, ist es live. Dann ist draußen in der Welt, das kannst du halt nicht mehr zurückholen. Das war so mein Gedanke, aber das Problem war nicht gelöst, weil ich hatte halt immer noch Schiss vor der Kamera und ich habe das dann so als Ausrede genommen, ja, ich war doch jetzt live, ja, ist doch jetzt erledigt.
Weißt du, wovor genau du Angst hast vor der Kamera? Also vor der Resonanz, die kommt? Oder?
Ja, jein, es... keine Ahnung. Es war irgendwie, ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, mich da zurückzudenken, weil mittlerweile macht mir es halt nichts mehr aus. Und mittlerweile freue ich mich drauf, eine Podcast-Folge zu drehen oder so. Ich bin jetzt immer noch keine Rampensau. Also ich hatte jetzt auch gerade wieder das Angebot hier auf eine Bühne und so. Da habe ich auch schon wieder gedacht, ob ich schon bühnenreif bin, weiß ich noch nicht. Aber ja, trotzdem, ich glaube, ja, die Bewertung wahrscheinlich. Ich vermute wirklich die Bewertung, dass halt irgendwie dann ein Kommentar kommt, ja, was will denn der jetzt hier? Und keine. Es ist so unbegründet eigentlich, ja, weil im Nachhinein denkst du dir, warum?
Ja.
Was hatte ich denn davon abgehalten? Weil witzigerweise hatten wir zu der Zeit damals, hatte ich schon ein Studio, Und hatte das Ganze so als Nebengewerbe mit der Filmerei schon gemacht. Für die alte Firma, muss man dazu sagen, ich komme eigentlich aus dem Handwerk. Ich bin eigentlich gelernter Malermeister und hatte einen Handwerksbetrieb, einen Malermeister oder einen Malerbetrieb. Und wir hatten 2018, konnten wir einen Hersteller aufkaufen, der ein Produkt produziert hat, wo wir quasi Spezialist waren. Und das, der wollte die Firma schließen wegen Ruhestand und so. Und dann haben wir quasi noch eine GmbH damit aufgezogen und waren dann produzierendes Gewerk. Und dann war klar, wir brauchen Videos. Und dann habe ich mir halt ein kleines Videostudio eingerichtet, eigentlich so mehr aus dem Hobby raus. Und dann war das Ende vom Lied, dass meine Frau, die gar kein Problem hat, vor Leuten, vor Kameras zu sprechen, die stellst du vor 1000 Menschen und die hält dir einen Vortrag fertig. Die kennt kein Lampenfieber. Ja, das ist so die Rampensau. Mhm. Und die habe ich dann immer vor die Kamera gestellt. Die hat hunderte Videos. Es kam ja danach Corona. Das war dann endgültig der Zeitpunkt, wo man gesagt hat, wir müssen jetzt viele Videos machen. Wir müssen alles, was wir haben, digitalisieren in Videos. Wir müssen Anleitungen, Beratungen, es muss jetzt alles in Video digitalisiert werden. Wir durften ja noch nicht mal mehr Kunden beraten. Wir durften nicht mehr auf Messen. Es ging irgendwo alles den Bach runter. Und dann habe ich sie immer vorgeschickt. Obwohl ich eigentlich die Videos drehen gemusst hätte als Firmenchef. Und irgendwann kam sogar das Gefühl so, jetzt ist meine Frau so das Gesicht der Firma und steht mein Name drunter. Irgendwie passt es ja nicht. Aber ich konnte es nicht. Ich hatte da echt brutal Komfortzone.
Aber ist Insta Live nicht so ein bisschen wie auf Bühne gehen eigentlich?
Doch, ja. Ja, weil es kommt ja sofort Reaktion. Wenn ich jetzt was aufnehme, kann ich es immer noch nachbearbeiten, schneiden, löschen und so weiter. Und da kommt sofort Reaktion. Deswegen bin ich dann auch so erschrocken, wo dann auf einmal 10 Leute drin waren. Und habe gedacht so, jetzt komm schnell zum Ende, bevor irgendwie irgendjemand was wertet. Ja, keine Ahnung. Es war ein ungutes Gefühl.
Okay.
Und wie man ja von Komfortzonen weiß, funktioniert es halt am allerbesten, wenn man es tut, vor dem, was man Angst hat und geht da durch. Und dann kam so das eine zum anderen. Auf der einen Seite wollte ich diese Unternehmergespräche aufzeichnen, auf der anderen Seite wollte ich dann irgendwie, wusste ich, ich muss vor die Kamera, aber ich muss regelmäßig vor die Kamera. Mhm. Es reicht nicht, ein Werbevideo zu machen, das habe ich dann auch probiert. Das löst mein Problem nicht, weil ich hatte immer noch Angst. Und da habe ich gedacht, okay, logische Konsequenz, ich mache einen Videopodcast und ich bringe den einfach. Ich glaube, alle 2 Monate war damals. Ich bringe den einfach, alle 2 Monate mache ich eine Folge. Und ich nehme meine Kunden, die ich schon habe, oder vielleicht Kunden, die noch diesmal werden wollen, und unterhalte mich mit denen. Und da war tatsächlich noch im Hintergrund auch der Gedanke, es ist ein unheimlich gutes Gefühl. Also ich weiß nicht, wenn du zum ersten Mal für einen Podcast eingeladen wirst, ist das irgendwie ein geiles Gefühl. Also wo ich die erste Einladung bekommen habe von jemandem, habe ich mich gefreut. Es war zwar auch so ein bisschen, schon ein bisschen Schiss im Spiel und so, und kann ich das und will ich das und überhaupt. Aber im ersten Moment habe ich gedacht, es interessiert sich jemand für meine Geschichte. Und das fand ich toll. Und da habe ich gedacht, okay, was wäre, wenn ich jetzt mir zum Beispiel eine Elektrofirma suche, geh zu dem Chef hin und sag, hey, ich finde, du bist ein cooler Typ und ich würde gerne mal deine Geschichte bei mir im Podcast haben. Ich lade dich zu meinem Podcast ein. Dann freut er sich ja wie Sau. Hoffe ich. So. Also er wird es zumindest sehr wertschätzen, weil nicht jeder kommt um die Ecke und lädt dich zu einem Podcast ein. Und dann war so die Überlegung, vielleicht könnte man das sogar als Lead-Magnet benutzen, weil wenn der dann mal den Podcast bei dir gemacht hat und will danach irgendwie mal was videotechnisch haben, dann erinnert er sich an dich und dann dann kommt so Folgegeschäft. Und ganz so einfach ist tatsächlich dann aber doch nicht. Und ich glaube, ich habe die letzten, selten, dass ich jemand einlade, weil es kam gerade andersrum, die Leute bewerben sich teilweise. Also da kommen Anfragen mit, wo muss man sich bewerben, um bei dir im Podcast zu sein? Wo ich denke so, wow, krass. Also das ist schon ein geiles Gefühl, das will ich gar nicht abstreiten. Aber irgendwo schwingt trotzdem, also in mir ist immer noch so dieses, ich bin doch eigentlich nur so ein kleiner Kanal, ja, dann sieht man andere Kanäle mit 230.000 Abonnenten, dann komme ich da mit meinen 1.000, 2.000. Ja, und trotzdem kommen die Anfragen rein und trotzdem wollen sich Leute bewerben. Also echt crazy, was da passiert ist.
Ja, ist crazy. Paar Gedanken zu dem, was du gerade gesagt hast. Also einmal noch eine Frage. Ich kann das total nachvollziehen mit dieser Komfortzone. Ich hatte es am Anfang auch total und ich hatte ja vielleicht auch deswegen bewusst gesagt, ich mache erstmal keinen Videopodcast, wobei es hatte an sich, glaube ich, zwei Komponenten. Die eine wichtigere war, ich hatte ja schon in den anderen Podcast-Folgen von uns gesagt, ich habe immer so einen Respekt vor allem, was mit Technik zu tun hat. Und ich hatte keine Lust, also ich hatte ja schon so, boah, ich muss mich hier mit diesem Mikrofon und so schon auseinandersetzen und dem Equipment. Mhm. Jetzt noch eine Kamera, das überfordert mich wahrscheinlich total. Und wahrscheinlich war es tatsächlich auch so ein bisschen das Thema, ich muss mich schon aus der Komfortzone raus, um in so ein Mikro reinzusprechen. Mhm. Wenn da jetzt noch eine Kamera dabei wäre, wäre für mich gleich die doppelte Herausforderung. Was ich dann schnell für mich festgestellt habe, ist, was auch heute noch so ist, und da wollte ich mal wissen, wie das bei dir so ist, ich habe überhaupt gar kein Problem mehr, egal ob jetzt Kamera, keine Kamera, wenn es ein Gespräch ist, also wenn ein Gast da ist. Ich habe aber, es ist immer noch eine riesen Herausforderung, wenn ich irgendwie eine Solo-Folge aufnehmen möchte oder auch nur das Intro sprechen oder so. Ich frage jetzt, weil du mir vorhin gesagt hast, ich hoffe, ich plaudere jetzt nicht aus dem Nähkästchen, dass du gesagt hast, das Intro sprichst du aber separat, auch dann, wenn ich weg bin, weil es, ich weiß nicht, hast du gesagt, es fällt dir immer noch schwer oder irgendwie immer noch komisch oder so. Ist das bei dir auch noch so, wenn du alleine auf einmal in eine Kamera sprechen musst oder ein Mikrofon, dass es immer noch so ist? So?
Ich habe ganz aktuell, ich habe heute Morgen für Instagram, glaube ich, eine Story aufgenommen und habe die halt per Video aufgenommen. Also nicht direkt in Instagram reingepostet, sondern habe halt ganz normal mit dem Handy ein Video gemacht. Und ich glaube, ich muss jetzt viel löschen. Ich glaube, ich habe 20 Takes oder so, weil ich immer wieder so, boah, was laberst du für einen Scheiß? Ja, und da was, auf einmal was ganz anderes gesagt und versprochen und keine Ahnung. Für die Intros, nur so als Tipp, du hast ja einen Cutter. Ich habe einen Hundeklicker. So ein 99-Cent-Teil irgendwo aus dem Teddy. So ein Hundeklicker.
Ja.
Und ich klicke dann drauf, dann fange ich an, gucke, wie weit ich komme. Wenn ich unterbreche, klicke ich. So. Ja. Das Schöne ist, der Cutter hat später immer so einen Peak.
Ja.
Der hat so einen richtigen Ausschlag und er sieht quasi jeden einzelnen Take. So, und dann sitze ich da mit meinem Hundeklicker und klicke dann halt so oft drauf, bis es passt. So. Und ich brauche viele Anläufe. Und Solo-Folge, ich habe es einmal probiert. Es war aber keine Folge, das war mehr oder weniger dieser Switch vom alten Podcast zum neuen Podcast. Da habe ich so vielleicht 15 Minuten kurz erklärt, warum ich das jetzt mache und was ich vorhab und was für Menschen ich da haben will. Und ja, und das war schon schwer. Also es ist im Kopf so, es ist, steht auf der Liste, dass ich mal eine längere Solo-Folge. Aber ich finde ein Gespräch irgendwie aktuell 100-mal geiler. Weil ein Gespräch, da hast du halt, ja, das hat so einen Flow, das läuft so von alleine. Und ich weiß nicht, ob ich allein, eigentlich könnte man es ja mal testen, man könnte ja einfach mal, wenn man alleine ist, einfach mal versuchen zu reden. Aber ich habe noch nie ein Selbstgespräch geführt oder so. Ja. Also weiß ich noch nicht, ob ich das kann.
Ja, ich finde das total spannend, auch jetzt bei mir wieder so.
Du hast Solo-Folgen.
Ich habe Solo-Folgen und ich brauchte auch echt viele Anläufe für. Mhm. Also ich weiß noch, das allererste, da muss man, wie nennt man das, so eine Nuller-Folge machen oder irgendwas, wo man ganz kurz irgendwie erzählt, um was es geht. Ja. Und ich hatte damals auch einen Podcast-Berater, den ich hatte für dieses ganze Technik-Thema und so weiter. Mhm. Und der hatte mir auch gesagt, pass mal auf, man muss so eine Nullerfolge und so weiter, also muss überhaupt nicht, aber er empfiehlt so eine Nullerfolge und so aufzunehmen. Hätte ich auch so alles nicht gewusst, hätte ich mich vielleicht reinnörden können, habe ich gesagt, okay, mache ich. Und dann sagte er, versuch einfach eine Minute. Ne? Mhm. Und dann wollte ich diese eine Minute Und ich weiß noch, habe ich mir den Text aufgeschrieben, weil ich mir nicht merken konnte, habe ich mich anderen verhaspelt. Und ich habe die ganze Nacht gebraucht, um eine Minute aufzunehmen. Meine Nachbarn sind wahrscheinlich wahnsinnig geworden dann irgendwann. Weil
eine Minute kann verdammt lang sein.
Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, ich hätte auch noch eine Kamera dabei, das würde mich wahrscheinlich noch mehr triggern. Mhm. Mittlerweile ist es besser geworden, aber es ist immer noch, da ist es wirklich Arbeit und es ist ein Kampf, da diese Intros und Outros aufzunehmen. Mhm. Und wenn ich dann, ich habe teilweise 25, 30 Minuten Solo-Folgen, also mache ich wirklich selten. Krass. Aber das ist auch schon immer. Und was ich bei mir jetzt da so bemerkenswert bei finde, ich habe überhaupt kein Problem damit, auf eine Bühne zu gehen. Und da stehe ich auch alleine. Mhm. Aber da sind halt andere Leute einfach. Mhm. Mir hilft es schon, wenn ich einfach irgendwen da hinsetze und sage, ich tue es mal so, als würde ich dir das erzählen. Das hilft mir schon. Tatsächlich.
Ich muss sagen, es kommt drauf an, was du auf der Bühne machst. Also ich war auch schon auf Bühnen. Wenn ich einen Vortrag halten muss, ich habe das einmal gemacht. Gut, es war relativ klein, aber trotzdem wichtig. Und je wichtiger das Ding ist, je mehr Druck hast du natürlich auch. Und habe dann so mit PowerPoint und allem Leinwand und Gedöns. Und mir keinen Spaß gemacht. Das war für mich die Hölle. Und mittlerweile muss ich sagen.
Wegen dem Druck oder was hat dir keinen Spaß gemacht?
Ich weiß nicht. Es war einfach so dieses, vielleicht das so dieses, du stehst an der Tafel in der Schule, du kannst den Stoff eigentlich nicht, ja, und musst jetzt irgendwie so, keine Ahnung, hast halt dauernd das Gefühl, vor allen Dingen, wenn halt, das war dann auch noch eine Veranstaltung, wo vorher wirklich große Firmen ihre Präsentation gemacht hat und wir waren da zwischendrin, ich sage jetzt mal im Malerbereich, also es war noch im Malergeschäft, da war vor uns von Sto Deutschland jemand und Sto ist ein Name, ja, so diese Farbenfirma. Mhm. Und dann kommst halt du so als kleine Firmann GmbH. Ja. Das war halt so, ja, keine Ahnung. Mir fällt jetzt gerade kein Vergleich ein, aber du spielst halt bei den Großen mit und bist eigentlich noch nicht so weit. So, das war einfach, das war nicht schön. Und mittlerweile bin ich öfters auch mal so auf kleinen Netzwerkveranstaltungen und so. Und da ist es ja genauso. Irgendwo kommt ja auch der Punkt, du musst mal aufstehen, musst dich vorstellen, musst erzählen, was du machst. Oder auch mal so in Gespräche gehen. Und das ist total easy. Also wenn ich in meinem Thema bin, habe ich kein Problem damit. Ich glaube, das lag halt auch dran, dass ich in dem ganzen Maler-Business eigentlich falsch war. Weil im Gegensatz zu dir liebe ich dieses ganze Technikzeug. Ja. Kommt da bei mir der Nerd durch. Wenn das Ding nicht genug Kabel, Stecker und Knöpfe hat, bin ich nicht glücklich. Also ich brauche auch diese Herausforderung. Ich möchte schon immer eigentlich begreifen, wie funktioniert das. Ja, ich könnte jetzt sagen, wie die Hintergrundbeleuchtung von diesem Fernseher funktioniert, weil ich schon zig Fernseher auseinandergenommen habe. So war ich als Kind schon. Mhm. Es gibt so eine geile Story, die man mal unserer Nachbarsfrau erzählt hat, von wo ich gewohnt habe. Und wenn ich mit dem Kinderwagen, also wenn meine Mama mich mit dem Kinderwagen rumgeschoben hat, andere Kinder haben irgendeine Rassel in der Hand oder ein Spielzeug und ich hatte wirklich ein Stecker mit einem Stück Kabel so abgeschnitten und habe damit gespielt, dass die Nachbarn irgendwann gesagt haben, oh, das Kabelbaby kommt wieder. So. Und irgendwie ist das hängen geblieben und ich liebe halt das technische Zeug, zu verstehen, wie funktioniert es und dann auch anzuwenden. Und da muss ich sagen, da war ich halt im Malergeschäft dann irgendwann tatsächlich, war es langweilig. Also es ist nicht so, dass es keinen Spaß gemacht hat. Ich habe das knapp 20 Jahre durchgezogen, bis hin zum eigenen Betrieb mit 7, 8 Angestellten, dann noch im produzierenden Gewerk. Also es hat schon Spaß gemacht. Ich war auch ausgelastet, aber ich war nicht wirklich erfüllt. Ich hatte immer das Gefühl, mir fehlt was. Irgendwas fehlt mir. Dann habe ich angefangen, Online-Shops zu bauen. Alles noch so abends dann, wenn der letzte Mitarbeiter raus war oder zwischendrin, habe angefangen damals, da hieß es noch nicht Dropshipping, aber heute wird man Dropshipping sagen. Ich habe dann für einen Produkt, das waren so Wandpaneele in Betonoptik. Die waren aus Gips. Es waren so Meter auf einen Meter Platten und die konntest du, Gips ist ja sehr leicht, also die konntest du gut quasi per Spedition transportieren und du konntest die quasi mit Montagenkleber an die Wand kleben und hattest dann eine total realistisch geile Betonoptik.
Okay.
Und das war halt auch gerade die Zeit, wo Betonoptik total gehypt war und dann habe ich die Firma angeschrieben, die war in Polen, habe ich gesagt, hey, ich weiß, ihr habt in Deutschland so ein paar Baustoffhändler, wo man es kaufen kann, aber habt ihr keinen Online-Shop? Ja, nö. Ist ja gut, ich mache euch einen Online-Shop. So, und ich vertreibe euch das in Deutschland. Dann ging's los. Dann habe ich das als eigene Firma gegründet. Dann habe ich noch angefangen, so agenturmäßig, weil ich auch dann viel Marketing, Werbedruck, Logos bauen, Webseiten, so das ganze Zeugs, hat mich alles irgendwie gereizt. Und dann kamen halt andere Unternehmer, die ich halt so im täglichen Leben kennenlernen durfte, haben gesagt, kannst du mir ein Rollup machen und kannst mir T-Shirts drucken und hin und her. Dann habe ich das noch als Agentur gemacht, nebenher. So, zum Schluss hatte ich irgendwie dann 3 Firmen an der Backe gleichzeitig. Meine Frau ist teilweise echt, ich bin froh, dass sie durchgehalten hat, weil die ist teilweise echt dann ausgerastet, weil es waren halt, sie hat das ganze Backoffice gemacht, Buchhaltung und so weiter. Und wir mussten teilweise wirklich, wir hatten verschiedene Klingeltöne am Festnetz, dass wir wissen, mit welchem Firmennamen hat man sich zu melden. Weil es könnte ein Malergeschäft, es könnte GmbH sein oder es könnte die Agentur sein. Also das war echt, und vielleicht war es aber auch, ich habe versucht, alles irgendwie zu machen. Aber vielleicht war ich einfach nur auf der Suche nach dem einen Richtigen. Und du hast in meinem Podcast was Schönes gesagt, das Thema Loslassen. Das war echt ein riesengroßer Prozess, weil ich auch ein Mensch bin. Ich will nicht sagen, ich hustle auf irgendein Riesenziel hin, ich muss hier die Millionen und was weiß ich was. Aber ich hatte halt eine Idee, wie ich die Firma, vor allen Dingen die GmbH, wie ich die dahin bringen, wo ich sie sehe. Und das war jetzt ein nett abgehobenes Ziel irgendwie mit, ich will da, keine Ahnung, Milliardär werden oder irgendwas. Aber ich wollte halt schon eine solide Firma, die mit Mitarbeitern, die funktioniert und wo es einfach Spaß macht. Und ich konnte mich da ja voll austoben, weil ich habe dann natürlich die ganzen Videos gemacht, das Online-Marketing gemacht, Webseiten und so weiter. Und aber auch das Netzwerk mit anderen. Ich habe dann so ein Partnernetzwerk aufgebaut. Ich habe dann innerhalb von 1-2 Monaten 70 Firmen. Es war kein Franchise, aber es ging in die Richtung. Also ich habe die wirklich versorgt mit Marketing. Ich habe den Landingpages gemacht für das Produkt. Ich habe Ads geschaltet für die. Die haben Grafiken gekriegt und Werbematerial, Flyer und alles gemacht. So. Und alles halt für dieses Ziel. Long story short, ich habe 5 Jahre für die GmbH quasi gearbeitet und das sehe ich jetzt wirklich als Arbeit und hatte in den 5 Jahren nicht mal einen Geschäftsführergehalt. Und dann merkst du auch, das ist ein Problem. Das kann nicht gut gehen und kann nicht gut sein. Und von was haben wir gelebt? Gelebt haben wir tatsächlich, weil das war Corona. Also Corona hat uns da voll getroffen. Wir haben 18 gegründet. Ich glaube, 19 ging es los mit dem Käse. Das ganze Business war auf Messen aufgebaut. Also das Geschäftsmodell war hauptsächlich Messe. Fachmessen für die Verarbeiter und Consumermessen halt für die Privatanwender. Und das hat 30 Jahre gut funktioniert. Also ich weiß nicht, sagt der Maimarkt was, Mannheimer Maimarkt, das ist der größte Konsumermarkt Deutschlands. Die hatten als, ich glaube, 10 Millionen Besucher auf dem Maimarktgelände. Ein Riesending, ich glaube, über 100 Zelte und so. Und da war die Firma, bevor ich sie übernommen habe, 13 Jahre in Folge mit einem Riesenstand. Wir hatten einen Riesenmessestand. Ja, und als wir dann übernommen haben, haben wir einmal mitgemacht und dann kam die Absage wegen Corona, dürften die sogar noch Messen zahlen im Voraus. Das waren 11 Tage Messe mit einem Riesenstand und die durften noch 25% einbehalten. Und das ganze Messegeschäft, was uns eigentlich so durchs Jahr begleitet hat, war auf einmal weg. So. Das heißt, ich war die Firma gerade so am Aufbauen. Das Modell, was funktioniert hat, ist weggebrochen. Aber ich konnte Videos machen. Und das ist dann gut abgegangen, weil dann kamen Livestreams dazu. Dann kamen dazu sämtliche Firmen, Vereine. Ich habe sogar Kirchen. Ich glaube, ich habe 10 Kirchen oder so Livestream gemacht aus einer Kirche. Ja klar, es war Heiligabend. Mhm. Die Leute waren, die durften nicht in die Kirche. Jetzt kann man sich schon nicht mehr vorstellen. Das ist erst ein paar Jahre her. Aber die durften nicht in die Kirche und trotzdem wollte man denen halt ein normales Weihnachten ermöglichen. Und dann habe ich mit einem Partner zusammen, haben wir quasi unzählige Livestreams angeboten, sind dann in die Kirche gefahren, haben da Regie aufgebaut, mehrere Kameras, Mikrofone und alles und haben denen die Kirche, so wie sie sie kennen, quasi auf die Fernsehgeräte zu Hause gebracht. Das war echt war eine mega Erfahrung und es wurde gut bezahlt. So. Und dann kam halt irgendwann, wo dann Corona vorbei war, kam dann die Entscheidung, da wäre es jetzt schön gewesen, ich hätte jemand wie dich schon gekannt, nämlich wie geht's weiter? Durch den Einbruch, durch die Messen kam halt nichts Neues rein. Wir haben unzählige Partner, also von den 70 Partnern, die ich akquiriert habe, haben vielleicht noch 2 bestellt. Da kam nichts, da kam wirklich gar nichts. Ich habe den ganzen Tag nur noch am Telefon gehangen, habe die Leute angerufen und gesagt, braucht ihr, also so richtig so ein Mitleidsgebettel, wollt ihr nicht noch ein bisschen Material abnehmen? Und dann, ich habe immer die gleichen Antworten gehört. Ja, das Personal ist irgendwie alle sind infiziert, Quarantäne. Der Nächste hat gesagt, ja, wir sind alle nicht geimpft, wir dürfen beim Kunden nicht rein. Also es war eine Katastrophe. Und da wusste ich nicht, okay, was mache ich? Und ich hatte aber immer mehr so die Luft geschnuppert mit der Filmerei. Ich konnte kreativ sein, ich hatte viele Kabel, viele Stecker, viele Knöpfe. Und es hat Spaß gemacht und es hat so alles kombiniert, was mir immer wichtig war. Ich wollte immer mit Menschen arbeiten, ich wollte aber auch mit den richtigen Menschen arbeiten. Deswegen bin ich auch damals aus dem Malergeschäft ein bisschen raus, weil ich sag mal so, als Handwerker bist zwar gut, mittlerweile auch gut angesehen, aber irgendwie doch immer noch so ein bisschen, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber nur als Beispiel, ich habe auch viel mitgearbeitet, wenn ich in meinen Malerklamotten irgendwo hingekommen bin, wurde mir die Tür vor der Nase zugeschlagen und wenn ich kurz heimgefahren bin, habe mich umgezogen wegen einem Ausmesstermin oder so, habe ich mich dann umgezogen und bin mit meinem iPad hingekommen, dann wurde mir die Tür geöffnet und einen Kaffee angeboten. Also es und das teilweise von der gleichen Person. Also da habe ich die ganz brutale Dinge erlebt. Es ist einfach nicht wertschätzend. Also du wirst teilweise echt behandelt wie der letzte Arsch. So. In der GmbH war das dann schon anders. Da war ich dann Hersteller von dem Material und da war ich Geschäftsführer und ja, dann hast du halt auch den großen Mercedes geholt und das war das Einzige. Ich habe kein Gehalt gekriegt, aber den Mercedes wollte ich haben. Ja, ich wollte ihn haben, um dann festzustellen, dass es auch nicht so geil ist. Zumal dann war Corona, da stand das Ding irgendwie 3 Jahre nur rum. Ich hatte, ohne Witz, ich hatte beim Zurückgeben, der war geleased natürlich. Und da ist doch auf diesen Leisten im Kofferraum und so, auf allen Chromleisten, ist das so eine blaue Folie. Die war noch drauf. Die war ohne Witz noch drauf. Der Verkäufer, der hat mich wirklich angeguckt, so, haben wir das getauscht? Ich sage, nee, das ist halt noch drauf. Ja, also klar, der Wagen wurde angeschafft, um zu den Partnern zu fahren, Außendienst zu machen. Werden dann auch noch einen Außendienstler eingestellt und das war dann mit Corona alles vorbei. Hast du vergessen können, durftest nicht rein und wenn du rein durftest, haben die gesagt, nee, wir wissen nicht, wie wir aus dieser Krise rauskommen, wir brauchen jetzt nicht noch ein neues Material. Egal wie gut es ist, ja, keine Chance. Also das wäre dann so ein Thema, Fuck-Up-Night wäre auch geil. Ich habe mal so was Ähnliches mitgemacht, das noch zum Thema Bühnenerfahrung. Wir waren mal bei der Handwerkskammer, quasi so Best-Practice-Beispiel, wie man keine Betriebsübergabe machen soll.
Okay.
Weil da ist auch alles in, also ich habe den Malerbetrieb vom Papa übernommen.
Ja.
Und da ist auch alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Also das war, wow. Das war auch
ist richtig, ja faktisch wie eine Fuck-Up-Nighter, ne?
Genau. So, also ich glaube, heute wird man es Fuck-Up-Night betiteln. Ja, damals hieß es, so, jetzt kommt die Familie Meier und erklärt, warum ihr das so nicht machen sollt. Und dann haben wir halt unsere Tipps rausgehauen, was wir vielleicht anders gemacht hätten, wenn wir es nochmal machen müssten. Und ja, so ist das dann alles irgendwie entstanden. Und aber ich bin so froh um jede dieser Erfahrungen, weil das hat mich alles dann irgendwo dahin gebracht, wo ich dann sage, okay, ich muss halt irgendwann entscheiden, wie geht's weiter? Was will ich überhaupt? Und dieses Ziel, die GmbH dahin zu bringen, das war so unerreichbar, weil wir hätten nochmal, deswegen wollte ich dich ins Spiel bringen, wir hätten tatsächlich eine Riesenfinanzierung gebraucht, um den Laden zu retten. Oder generell überhaupt mal alles auszugleichen, was über Corona kaputt gegangen ist. Wir hatten die Corona-Soforthilfe bekommen, dann war der Lockdown aufgehoben, dann haben die Leute bestellt wie blöd. Dann haben wir in den 1-2 Monaten, wo mal kein Lockdown war, so viel Umsatz gemacht, dass das Finanzamt gesagt hat, jo, ihr dürft jetzt die Soforthilfe zurückbezahlen, weil ihr habt ja jetzt wieder verdient. So, was soll das? Ja, also es war echt, da waren ganz viele Dinge. Und irgendwann haben wir auch gemerkt, diese Leidenschaft, dieses Herzblut ist raus. Es ist nur noch, ich habe es gemerkt, wenn ich dann zum Beispiel filmen war, tagsüber, und dann kam von meiner Frau eine WhatsApp, Kunde hat 20 Sack Material bestellt, muss heute Abend oder heute Nacht noch richten. Wir mussten es ja selbst produzieren, das Zeug. Das heißt, es war mit Arbeit verbunden. Und dann habe ich mir gedacht, dann stand ich wirklich teilweise nachts in den Produktionsräumen. Produktionsräume ist übrigens die Räume, wo wir jetzt gerade sitzen, waren die Produktionsräume. Und habe mir gedacht, so, was machst du hier eigentlich? Du kriegst kein Geld dafür. Du hast überhaupt keine Vorteile mehr. Du bist jetzt bist tatsächlich nicht ständig du selbst, jetzt bist du selbst und ständig. So, und für was machst du es eigentlich? Und dann kam noch zum Glück ein Angebot von jemand, der gesagt hat, ich kaufe dir den Laden ab, wenn du willst. Ob es gelohnt hat, sich es natürlich nicht. Der Preis war natürlich geschenkt, aber es war ein Ausweg. Es war zumindest ein Ausweg. Und das Schlimmste, ich bin normalerweise wirklich also ich bin vage von Sternzeichen und ich bin tatsächlich voll vage. Also ich bin immer ausgeglichen und es ist sehr schwer, mich irgendwie auf die Palme zu bringen oder aggressiv zu machen. Das schafft fast keiner. So. Und irgendwann hat meine Frau sogar gemerkt, wo sie gesagt hat, hey, wir sind jetzt 26 Jahre zusammen. Und sie hat mich noch nie so erlebt wie in dieser Woche. Noch nie. Ich habe mir so eine Woche Bedenkzeit gegeben, als das Angebot kam und habe gedacht, okay, ich setze mich jetzt hin, ich habe da diesen Traum und ich muss jetzt irgendwie eine Nadel oder ein Messer oder irgendwas nehmen und muss diesen Traum kaputt machen. Ich muss jetzt mit irgendwas da so lange reinstochern, bis dieser Traum platzt. Das ist so schwer, wenn du mal was manifestiert hast, ja, und glaubst da dran und hältst da so viele Jahre dran fest und dann bist du gezwungen, das kaputt zu machen. Das war ultra krass. Und da habe ich echt einen Kampf mit mir selbst gehabt, ganz stark. Und dementsprechend war meine Laune echt mies, weil auf der einen Seite kommt halt wie sagt man so schön, das Engelchen, das Teufelchen, Teufelchen sagt, hey, weg damit, ja, macht dir doch eh keinen Spaß. Engelchen sagt, ja, aber du hast jetzt 5 Jahre da rein investiert, du hast so viel Gas gegeben, ich habe Produkte entwickelt, ja, die mittlerweile wurden allein das Rezept für viel Geld weiterverkauft. Ja. Mhm. Das war alles meine Entwicklung. Ja. Das kam alles aus mir. Und das war echt schlimm.
Ja, ich hätte es, ich glaube, Engelchen und Teufelchen umgedreht tatsächlich. Nur von außen betrachtet. Ja. Ich glaube, es ist eher dein Ego, das dir dann sagt, pass mal auf, dass du so viel da reingesteckt und so.
Ja, und dann musste ich halt irgendwie, habe ich mir dann gedacht, okay, ich brauche jetzt irgendwie, klingt jetzt blöd, aber so ein Ersatztraum, mhm. so ein Ersatzziel. Und tatsächlich zum Glück hat sich dann mit der Zeit das Thema Ziel und alles ein bisschen, ich will nicht sagen reduziert, aber wir haben damals sind wir dann auch gemeinsam so ein bisschen auf die Reise gegangen. Persönlichkeitsentwicklung war auch in den 5 Jahren von der GmbH. Ich glaube 2017 waren wir das erste Mal auf einem Seminar, wo ein kurzer Teil Persönlichkeitsentwicklung war und das war schon so krass. Ich mag auch dieses Gefühl, wenn du irgendwie sowas hörst oder siehst und wenn es nur ein Satz ist und du denkst so, boah, es explodiert gerade alles im Kopf und ich verstehe jetzt auf einmal Dinge, die ich vorher nicht verstanden habe. Und das war zum Glück, hat uns das da mitbegleitet, auch durch Corona durch. Wir hatten mit Corona auch echt kein, klingt jetzt auch wieder blöd, wir hatten schon ein Problem damit, vor allen Dingen, wenn es eine Firma kaputt macht. Aber es hat uns persönlich gar nicht so belastet wie viele andere, weil wir einfach gesagt haben, wir haben alles und wir können auch mit, jetzt dann ein bisschen eingeschränkt, können wir trotzdem noch zufrieden sein. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben was zu essen, wir haben ein schönes Haus, wir haben einen Garten. Wir haben alles. Ja? Uns geht es nicht schlecht. Und das war dann, das ja, ich glaube, die Persönlichkeitsentwicklung hat mir da auch geholfen, das loszulassen, die Firma loszulassen. Und ich war gar nicht mehr so erpicht drauf, ich brauche jetzt irgendein Riesenziel. Mein Ziel war nämlich eins und das zieht sich auch jetzt seitdem durch. Ich habe mir geschworen, wenn ich mich sonntags nicht mehr auf den Montag freue, muss ich mich hinsetzen und muss wieder die Nadel auspacken und die Blase zerstechen. Weil das war dann wirklich so ein Grundsatz irgendwann. Und wir haben dann auch beide beschlossen, meine Frau hat dann auch gesagt, hey, wenn du jetzt alles auf den Kopf drehst und alles veränderst und hier anfängst, ein Studio zu bauen und dein Hobby quasi zum Beruf zu machen. Und dann mache ich das auch. Und sie kommt ursprünglich aus Kosmetik-Gesundheitsbranche. Und dann hat sie quasi, wir haben uns dann unsere ganzen Räume und alles aufgeteilt und sie hat unser ehemaliger Ausstellungsraum und Büro, hat sie jetzt eine Praxis, eine ganzheitliche Praxis für Frauen und ich habe quasi in den Produktionsräumen mein Studio. So, und jetzt macht quasi, wir hatten jetzt die Chance, das Business so zu bauen, wie es uns gefällt. Und da gehört zum Beispiel, wir haben beide keine Öffnungszeiten. Ja, weil hatten wir es ja auch drüber, Öffnungszeiten geißeln dich. Bei meiner Frau kriegst du nur, die macht nicht auf, wenn du keinen Termin hast. So, also es geht nur, gibt es ja Online-Terminbuchungen, du brauchst einen Termin. Kannst nicht einfach kommen und sagen, ja, jetzt mach mal. Und bei mir ist es ja ähnlich. Und ich habe auch keine Arbeitszeit mehr. Habe ich komplett weg. Wenn mich jemand fragt, wann fängst du an zu arbeiten? Ja, glücklicherweise müssen meine Kinder um 7.15 Uhr morgens raus. Also in der Regel fange ich dann so um 7:30 an. So.
Ja, wo du das mit der Persönlichkeitsentwicklung erzählt hast, dass du das da für dich entdeckt hast auf diesem Seminar und dass du dann loslassen konntest. Mhm. Ich glaube, es gibt immer so zwei wesentliche Momente, wo ein Loslassen leichter fällt, formuliere ich vielleicht mal so. Mhm. Das eine ist entweder, der Druck ist so groß, also die Krise ist so mächtig, dass du sagst, nee, muss ich jetzt loslassen. Oder du hast irgendwie Liebe für was Neues, eine neue Idee, neue Person oder was auch immer. Mhm. Aber es kommt einfach Liebe für irgendwas, Begeisterung für irgendwas Neues.
Ja, es ist halt auch immer die Frage, kann man nicht mehr oder will man nicht mehr? In meinem Fall kam es dummerweise genau doppelt. Also ich konnte nicht mehr, ich wollte aber auch nicht mehr. Und ähnlich wie das bei dir auch der Fall war, wo dein Store dann einmal mit Corona und so, wo dann jemand gekommen ist und hat gesagt, ich würde es da machen. So war das exakt gleich.
Das ist crazy, ne?
Ja, exakt gleich. Es kam zur richtigen Zeit jemand, wo gesagt hat, oh, weißt du was, ich kaufe dir das ab. Ich glaube nach wie vor an das Produkt, aber ich mache es einfach im Kleinen weiter. So, ich musste aber halt, ich hab halt hier durch den Handwerksbetrieb, hatte ich die Halle, das ist alles halt gekauft und mein Plan war halt, das alles zu nutzen. Ja, ich hab halt 13 A Grundstück, ich muss ja irgendwie das alles ja, am Laufen halten. Und dann musste ich halt auch eine bestimmte Größe erreichen, um allein die Fixkosten zu deckeln. Und der das jetzt gekauft hat, muss das halt nicht, der macht das jetzt halt, ich sag's mal, mehr oder weniger nebenbei. Ja, der ist ja nicht angewiesen darauf. Der macht es, weil er an das Produkt glaubt, was super geil ist. Also ich war da echt froh, der hat uns auch wirklich gerettet, weil ohne das Angebot hätte ich es wahrscheinlich immer noch. Und wäre dann unglücklich. So. Mhm. Und das war dann, eigentlich war wirklich das Ziel war, mach was in Zukunft, wo du sonntags sagen kannst, geil, morgen geht's wieder los. Und das
hast du jetzt gefunden, würdest du sagen?
Absolut. Also ich habe auf jedes Produkt, auf jedes Projekt Bock. Es macht immer Spaß, weil es ist immer, ich brauche einfach diese Herausforderung. Ich hatte heute Morgen gerade von einem Videografen-Kollegen eine WhatsApp bekommen. Ey, kannst du am Samstag am See filmen? Und ich schreibe so, ja, geht klar. Und er schreibt zurück, ja, willst du nicht wissen, was überhaupt, ja? Ist das mir doch egal. Ja? Tatsächlich ist es eine Hochzeit. Ich muss gestehen, ich habe noch nie eine Hochzeit gefilmt, weil das ist privat. Ich mache eigentlich ungern privat Dinge. Ich mag eigentlich so die ganzen Business-Sachen. Ich habe immer gesagt, Hochzeiten und Geburtstage will ich nicht filmen, aber vielleicht macht es auch Spaß. Wer weiß, ja, wer weiß, für was es gut ist. Vielleicht entdecke ich jetzt, finde ich das cool und drehe dann Hochzeitsfilme. Ich erlaube mir auch, mich zu wandeln. Also ich lege mich auf keinen Fall mehr fest auf irgendwie ein Thema und das muss ich dann durchziehen. Ich weiß, Positionierung ist im Marketing ganz wichtig, aber ganz ehrlich, mir macht jetzt gerade Podcasten Spaß. Deswegen habe ich ja auch dieses neue Studio, wo man sich quasi einmieten kann. Aber wenn mir im halben Jahr oder im Jahr was anderes Spaß macht, dann erlaube ich mir auch, das zu machen. Warum soll ich an dem festhalten, wenn es mir keinen Spaß mehr macht?
Ja, ich glaube auch tatsächlich, Hochzeiten können da echt ein dankbarer Vertriebskanal sein, ne? Ich glaube, es ist doch ganz oft so, wenn Menschen auf Hochzeiten sind und heiraten dann selber, dann fragen die, hey, der Videograf war cool oder der DJ war cool oder das Catering war cool, wo hast du das her? Und dann geht
ja,
das.
Die DJs machen es da perfekt vor, weil die werden ja auch rumgereicht. Das geht ja nur noch auf Empfehlungen. Ja. Die Musik war cool, wer war denn das? Ja, hast mal ein Kärtchen. Ja, das ist das eine, aber es hat auch eine Schattenseite, weil mittlerweile in diesem Business, also ich mache ja nur Vertretung und ich schneide den Film nicht. So. Also ich kriege so ein bisschen Anweisung, was ich zu filmen habe und gut. Mittlerweile ist es leider so, gerade bei Hochzeiten, wenn du dich da mal mit beschäftigst, bei Instagram vor allen Dingen, da siehst du Filme, das sind Hollywood-Produktionen. Die bauen dann Kamerakran auf, um den Altar noch im Schwenk und alles. Die eskalieren total. Ja, da rennen dann 5 Videografen mit voller Ausrüstung und was weiß ich was alles. Und da fliegen noch 10 Drohnen rum. Und also die machen da so einen Aufriss, wo ich dann sage, das kann ich gar nicht leisten. Und ich will mich dann auch nicht irgendwie 2 Monate mit dem Projekt beschäftigen. Ja, und du hast die Problematik, es sind Privatkunden. Was heißt Problematik? Ja. Nee, also bis jetzt hat es mich noch nicht gerufen, aber wer weiß. Ja,
ich habe einmal auf einer Hochzeit aufgelegt. Ich würde es auch Stand jetzt sagen, das mache ich nie wieder. Weil das war so crazy. Das war auch für Freunde, besonders für Freunde von Freunden. Und die haben gesagt, das war damals noch die Zeit, wo wir auch so Hip-Hop und so aufgelegt haben. Und die haben gesagt, ja, wir wollen explizit diese Musik haben, ne? So Hip-Hop, wie wir früher gehört haben und so, das soll da aufgelegt werden.
Okay.
Und ich wusste mir, also ich habe schon gedacht, das kann nicht gut gehen. Ihr wollt vielleicht das als Hochzeitspaar haben.
Mhm. Aber die Oma am Nachbartisch.
Die wird nicht.
Mhm.
Ja.
Also ich habe riesen Respekt vor Hochzeits-DJs, weil sie machen es grundsätzlich keinem recht.
Ja,
egal so, was sie tun. Und wenn sie die abwechslungsreichste Playlist haben, es wird immer eine Gruppe von Leuten im Saal sitzen, die eine Schnute zieht.
Ja, absolut.
Weil dann läuft irgendwann der Rock und dann sind die Hip-Hopper beleidigt und umgedreht. Also, das könnte ich echt nicht. Also, weil ich neige tatsächlich immer dazu, ich möchte es irgendwie immer jedem recht machen. Ich mag es auch bei der Filmerei. Ich sage auch immer, ich habe zum Beispiel auch keinen Stundensatz. Ich habe ein Projektbudget fertig. Ja? Das ist das Projekt, das kostet Betrag X. Weil wenn ich anfangen würde mit Stunden, da kommen dann Leute hier ins Studio rein. Ja, wie viele Stunden haben wir denn Zeit? Das sage ich ganz einfach. Wenn wir beide zufrieden sind, dann gehe ich raus. Und vorher lasse ich dich nicht gehen. Weil es macht vorher auch keinen Sinn. Ja, wenn es noch nicht gut ist, wenn du nicht sagst, geil, und ich sage, mega, was macht es dann für einen Sinn, aufzuhören? Wenn ich aber halt sage, du hast mich jetzt für eine Stunde gebucht, wir müssen das jetzt schnell irgendwie, das wird nichts. Ja, das wird gar nichts.
Ja, ich mache das in der Finanzierungsberatung genauso. Ich habe da auch nur Projektpreise, rechne auch nicht auf Stundenbasis ab. Nochmal zu deinem Angebot, was du jetzt hier anbietest, dass du sagst, für Unternehmen, wir machen das, finde ich eigentlich auch ein ganz, ganz geiles Bild. So diese Über-uns-Seite, die man sonst auf Internetseiten hat, wo man ja überhaupt gar nicht den Raum hat, das alles darzustellen.
Ja.
Bietest du hier einen Podcast an und ich wollte einfach nochmal reingrätschen und auch bestätigen, also für alle, die das vielleicht hören und drüber nachdenken, hey, ist das vielleicht wirklich was Cooles und so. Ich mache ja selber einen Podcast und der Podcast, den ich mache, dient jetzt gar nicht da in erster Linie, eigentlich in gar keiner Linie dazu, mich zu positionieren mit meiner Beratungsleistung oder mich als Berater oder als Experte, weil dafür ist die Themenvielfalt auch viel zu groß, dass man jetzt sagen kann, hey, das machst du jetzt nur, um deine Finanzierungsberatung da irgendwie zu positionieren. Darum geht es in dem Podcast auch gar nicht. Es hat aber tatsächlich dazu geführt, dass wenn Menschen, so wie du es auch eingangs beschrieben hast, in ein Erstgespräch kommen, die mir wirklich spiegeln und sagen, ey, das ist richtig krass, dass ich vorher den Podcast gehört habe, weil ich habe einen ganz anderen Zugang zu dir gefunden und du bist ja wirklich so wie in diesem Podcast.
Genau.
Und das hat eine total geile Dynamik im Erstgespräch, im Vergleich zu, ich führe trotzdem noch Erstgespräche, die nicht den Podcast gehört haben. Das ist einfach eine ganz andere Dynamik.
Ist eine Vertrautheit.
Absolut.
Und ich sage auch immer, jeder Podcast ist eine Vertrauensmaschine. Und wenn wir mal ehrlich sind, die einzigste und wahre Währung im Internet ist nur noch Vertrauen. Es ist nur noch Vertrauen. Nimm mal einen Online-Shop wie Amazon. Wenn ich was brauche, gehe ich rein, bestelle, fertig. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, könnte es sein, dass der Artikel nicht ankommt, dass mich Amazon abzieht. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil ich vertraue Amazon, es funktioniert. Oder kann ich natürlich mit jedem anderen vertrauenswürdigen Online-Shop austauschen. Aber jetzt komme ich auf eine komische Seite mit abstrus unseriösen Angeboten, preislich, ja, irgendwie, keine Ahnung, das iPhone 16 für 150 Euro. Der Shop hat kein Impressum, ja. Manche Wörter sind komisch übersetzt. Vertraust du dem? Nein.
Ja,
und deswegen, also Vertrauen ist, glaube ich, die Basis für jedes weitere Geschäft, setzt Vertrauen. Und wenn ich mir von dir und wenn ich nur eine oder zwei Folgen anhört, dann habe ich mich ja schon 2 Stunden mit dir beschäftigt. Und ich weiß einfach, wie du tickst, wie du sprichst, was du für ein Typ bist. Und dann entscheide ich, mag ich dich oder mag ich dich nicht. Und wenn ich dann in ein Erstgespräch reinkomme, wahrscheinlich passiert es dann auch so, die haben schon das Gefühl, die kennen dich.
Absolut, ja.
Und das ist halt, und sie können dich halt anonym kennenlernen. Weil sie können dann immer noch anders abbiegen, können sagen, nee, da passt mir nicht, ich gehe woanders hin. Und der das halt anbietet, dich kennenzulernen, der gewinnt in dem Fall das Spiel.
Ja, ja, es ist total crazy. Und die konfrontieren mich ja teilweise auch mit irgendwelchen Aussagen, die ich in irgendeiner Podcast-Folge mal gemacht habe. Und dann hat sie gesagt, ja, hast du das und das gesagt? Und ich so, ja, okay, habe ich, okay, ja, kann sein.
Bist du mal erkannt worden?
Wo jetzt?
So als Podcaster?
Nee.
Okay.
Nee, da.
Ja, das ist nicht das Problem, wenn man nur Audio macht.
Nee, ich mache ja nicht nur Audio. Ich habe ja jetzt angefangen, so unregelmäßig, allerdings muss ich dazu sagen, auch Videopodcasts zu machen. Das mache ich immer nur, wenn ich im Studio in Köln aufnehme. Und ich nehme ja nicht jede Folge im Podcaststudio auf. Da machen wir es mittlerweile mit Video. Mhm. Da habe ich auch überhaupt gar kein Problem mit, weil es auch immer nur Interviews sind. Und Marc hatte mich jetzt, als ich die letzte Folge aufgenommen habe, übrigens mit Juto, dieser Rapper, vom Anfang, wo das Zitat her ist, hat er mich im Nachgang gefragt, weil wir noch Zeit hatten, wir können auch noch eine Solo-Folge aufnehmen. Ich so, auf gar keinen Fall. Ich so, was soll ich mich Solo-Folge auch noch vor Kamera setzen?
Ja.
Ich würde mir, ganz kurz noch, ich würde es mir auch nicht angucken, ehrlich gesagt. Umgekehrt auch nicht. Mhm. Also ich kann mich gar nicht dran erinnern, gibt es irgendeine Solo-Video-Podcast-Folgen, die ich mir angucke? Gucke ich mir nicht an. Mhm. Das sind alles Interviews, also wo zwei Leute sich unterhalten oder so.
Ich habe mir das tatsächlich vor kurzem sogar zunutze gemacht, weil ich auch irgendwo für mich rausgefunden habe. Ich habe sehr oft Unternehmer oder egal wen vor der Kamera, die einfach noch nie vor einer Kamera gesprochen haben. Die tun sich ja genauso schwer wie ich auch oder wie du auch. Und wenn denen so die Übung fehlt, dann ist das immer so gekünstelt. Ich habe einen riesen Teleprompter, das bringt aber alles nichts. Ja. Die fangen dann an, den Text starr abzulesen. Das wirkt unnatürlich. Wenn sie es frei machen, kommen lauter Äs und dann wissen sie nicht, was sie sagen sollen. Und vor kurzem war tatsächlich eine Unternehmerin hier im Studio und mit einer Bekannten zusammen. Die ist halt mitgekommen. Und dann haben wir versucht, für ihre Landingpage ein Video, wo sie erklärt, was sie jetzt da tut. Sie hat da was ganz Neues und bla bla bla. So, und hat es nicht hinbekommen. Also du kannst keinen Take verwenden. Die hat sich so schwer getan, zu performen. Das natürlich rüberzubringen. Und dann habe ich wirklich gesagt, komm, jetzt probieren wir was, auch wenn es komisch ist auf einer Landingpage, aber wir machen jetzt so eine Art Mini-Podcast. Wir machen jetzt einfach, die Bekannte habe ich auf den anderen, so wie wir jetzt hier sitzen, habe ich auf den Platz gesetzt und die Unternehmerin hier, Mikrofon dran und habe gesagt, so, und ihr unterhaltet jetzt euch und du erzählst ihr, was du jetzt tust. Und die hat wirklich flüssig, wir haben den ersten Take, war sofort im Kasten und wir haben den auch veröffentlicht auf der Landingpage. Und ich finde es ja irgendwie geil, weil jetzt du kommst jetzt auf diese Landingpage und hast halt nicht diese Frontbeschallung, wo einer da steht und macht seinen Elevator-Pitch, sondern du hast jetzt eine zweite Person, die stellt eine Frage ja, und die stellt sich vor und die sagt, was sie macht, die bringt ihr Angebot auf den Punkt und das nur, weil wir ein Gespräch quasi simuliert haben.
Ja, ist cool.
Und nicht die Frau einfach da solo vor die Kamera. Und das finde ich auch, also ich werde es auf jeden Fall verfolgen, ob das nicht wirklich eine Möglichkeit ist, vor allen Dingen halt introvertierte Menschen zu ermutigen vor die Kamera, weil jeder Introvertierte unterhält sich trotzdem mit seinem besten Freund, absolut, mit seiner Frau, mit Geschäftspartnern. Die sitzen ja nicht still in der Ecke den ganzen Tag. So. Und wenn du dich unterhältst, also ich sehe gerade keine Kamera. Du wahrscheinlich auch nicht. Obwohl überall Lampen brennen, ich sehe keine Kamera, weil ich bin auf ein Gespräch fokussiert und nicht auf die Kamera. Deswegen ist eine Solo-Folge halt schwerer oder ein Solo-Video. Deswegen absolute Ultra-Tipp, wenn jemand Schwierigkeiten hat, von der Kamera zu reden, mach ein Gespräch draus.
Ja, absolut. Genau, bei mir hat es ja auch gewirkt. Ne? Also da war es nicht mit Kamera, da war es allein schon mit Mikro. Ich habe mir dann auch teilweise Leute einfach dahin gesagt, ich erzähle das jetzt einfach, was ich hier erzählen will. Und dann ist es einfach schon anders.
Und es ist vor allen Dingen authentisch und natürlich.
Absolut, ja.
Es ist nicht, natürlich haben wir dann eine Liste gemacht und haben gesagt, pass mal auf, der Punkt muss drin sein und vergiss aber bitte nicht zu sagen, dass das neue Konzept so, das haben wir schon, also so einen Leitfaden haben wir schon gebildet. Aber es war ein natürliches Gespräch. Das war komplett anders. Und ja, und deswegen, ich wurde halt jetzt auch durch meinen Podcast öfters angesprochen, hey, ich würde auch gerne so einen Podcast machen, aber ich will mir kein Mikrofon kaufen, Und wenn, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht, das Ding hat 5 Stecker und ich weiß nicht, wo rein, und dann brauche ich ja Software, dann muss ich das auch noch schneiden. Und da ich es ja gern mache, ja, das ist ja meine Leidenschaft, habe ich gesagt, okay, wenn ich der Typ bin, der das gern macht, was alle blöd finden, dann gibt es jetzt meine neue Dienstleistung, und habe dann gesagt, okay, ich trenne das auch noch optisch von meinem Podcast ab, mache hier ein neutrales Studio, das kann man alles abändern, Screen kann man ändern, wir haben auch welche, die stellen dann Bücherregal im Hintergrund oder machen einen anderen Vorhang hin, das kann man alles individuell gestalten natürlich. Aber das Ding, die Dienstleistung nennt sich Podcast to go, weil es einfach so done for you. Also du kommst her, du redest und du gehst wieder. Und dann kriegst du einfach die File 1-2 Tage später, kriegst du ein fertiger Podcast und kannst den dann rausballern. Und zum Thema Audio versus Video kann ich nur sagen, es haben so viele nicht auf dem Schirm. Wenn wir nur eine Stunde Podcast aufnehmen, mit einer Stunde Podcast kannst du dich einen kompletten Monat bei Social Media mit Material versorgen, ohne dir nur einen Tag Gedanken zu machen, oh, was poste ich denn heute? Ich poste seit meinem Namenswechsel irgendwann im November, das kann man wirklich nachgucken, ich poste seit meinem Namenswechsel täglich auf neuen Plattformen. Jeden Tag ein Video. Konstant. Crazy, jeden Tag. Ja. Und es macht mir keine Arbeit, weil das Material ist da. Ne? Das ist schon fix und fertig da. Es wird zerhackstückelt, auch das mache ich gern. Es wird in Häppchen geschnitten und dann kann ich da unzählige Reels, also Kurzvideos, Hochkantformat draus machen und habe immer wieder Material für Social Media. Und ich lache da immer drüber, wenn ich dann höre, oh, was soll ich denn heute posten? Mach einen Videopodcast, dann hast du Material genug. Ja, hat kaum jemand auf dem Schirm. Ja. Und es gucken sich die Leute auch gerne an.
Ja, war übrigens mit einer der Hauptgründe auch, warum ich einen Videopodcast gemacht habe.
Ja, klar.
Um das Material zu haben.
Resteverwertung. Ja. Und du kannst schon, ich mache mein oder ein Videopodcast kannst ja trotzdem als Audio noch raushauen.
Absolut,
klar. Der läuft bei mir auch auf Spotify. Wobei, selbst Spotify hat ja reagiert und hat, ich glaube, vor einem halben Jahr die Videofunktion eingeführt. Genau.
Ja.
Und umgedreht kann ich jetzt bei YouTube ja auch Podcasts als Playliste anlegen. Als Podcast-Playliste. Ja. Also das Thema Video integriert sich langsam so fest in dem Podcast-Thema. Und ich habe das ja erzählt, für mich ist es Fernsehersatz. Ich brauche keinen Fernseher. Ich gucke auf dem Fernseher Podcast.
Ja.
Aber da brauche ich halt Video dazu.
Absolut.
So. Und gutes Video. Und ich lehne zum Beispiel auch Zoom-Gespräche ab. Ja, diese Zoom-Aufnehmerei und dann, ich finde es nicht mal wertschätzend. Ja, da wird die Datei von Zoom direkt in YouTube hochgeschoben, drauf geschissen, ob das Bild gut ist, ob der Ton gut ist. Die meisten haben kein gutes Bild im Zoom, keinen guten Ton. Und wer guckt sich das an?
Ja, also ich nehme ja ab und zu auch via Zoom auf, dann aber auch nur Audio. Also würde ich jetzt nicht das Video irgendwo hochladen.
Tatsächlich. Ich kenne mittlerweile Leute, die schicken sogar, die machen vorher einen Check-up, gucken, wie stimmt sein Ton. Wenn er gut ist, lassen sie es. Wenn er nicht gut ist, schickt sie den ein USB-Mikrofon und zeigt halt, wie man es anschließt. Ist ja jetzt auch keine Raketenwissenschaft, ein USB-Mikrofon anzuschließen. Und damit einfach die Qualität erhalten bleibt.
Ja, habe ich mir tatsächlich auch Mikros für gekauft. Ja. Habe es noch nie rumgeschickt.
Ja, ich sag mal, Ton, nur Ton. Beim Ton haben die meisten ja noch schon ausreichend. Ja. Aber beim Bild habe ich halt schlechte Erfahrungen.
Absolut, gemacht. Ja. Also,
da hast du dann Gegenlicht
sowas und, immer.
Oder eine Schreibtischlampe, die so von unten strahlt. Da sieht es aus wie so eine Geister Gruselgeschichte beim Zeltlager. Nee, vielleicht ist auch mein Anspruch da zu hoch. Vielleicht, ich weiß es nicht. Viele sagen, ja, es gibt ja so Rahmen und Inhalt. Die sagen, ja, wenn der Inhalt gut ist, ist der Rahmen scheißegal. Aber ich finde halt, wenn der Rahmen geil ist und der Inhalt ist geil,
ja, genau.
Dann ist doch nochmal, also mein Anspruch ist immer, es muss auf dem 50 Zoll oder 60 Zoll TV im Wohnzimmer immer noch geil aussehen. Und den Leuten Spaß machen, es anzugucken, deswegen auch mehrere Kameras. Und es muss einfach richtig, es muss Spaß machen, das anzuschauen. Und Und ich denke auch, es macht auch was mit den Zuschauern, ob die nur hören oder ob die hören und sehen.
Absolut, absolut. Also gebe ich 100%, stimme ich dem zu. Und ich meine, man kann es ja jetzt auch hier überprüfen, ne? Wie es ist, wenn man sich das jetzt hier gerade anhört und anschaut, wie die Qualität ist. Wenn Leute da Interesse haben, wir verlinken das hier alles in den Shownotes, sollen nicht einfach anquatschen.
Gerne. Macht natürlich nur Sinn, ich filter jetzt gleich mal vorweg, es macht keinen Sinn, wenn du aus Hamburg kommst.
Ist dann, wir wollen den Weg hier auf sich nehmen.
Außer, weil ein Podcast lebt von der Frequenz. Auch das musste ich feststellen, der Podcast ist echt richtig abgegangen, wo ich eine konstante Frequenz gehalten habe. Ich bin jetzt aktuell bei einer Woche. Ist ein bisschen too much, merke ich gerade. Ich muss, bin ja ehrlich, mir sind jetzt zwei ausgefallen, weil ich keinen Vorlauf hatte. Ich war noch im Urlaub. Normal habe ich immer so 2-3 Folgen Vorlauf. Habe ich nicht geschafft. So, hat ja auch noch anderes zu tun, wie nur Podcast oder den eigenen Podcast. Und aber ich sag mal, 14-tägig, maximal einmal im Monat, finde ich schon gut, weil schon bist du so schnell vergessen. Ich glaube, länger wie ein Monat, dann, wenn jetzt jemand kommt, irgendwie so, ja, dann machen wir das halt vierteljährlich. Es wird nicht funktionieren. Die Leute haben dich vergessen.
Ja. Ja, ja.
Das ist zu lang. Da ist die Zeitspanne zu lang. Und deswegen macht es wenig Sinn. Ich glaube jetzt nicht, dass es sich lohnt, jetzt von Köln hierher zu fahren, weil es gibt ja auch ein gutes Studio in Köln.
Absolut.
Von dem her würde ich schon sagen, lokal, so, ich sage jetzt mal, alles so Region. Wir sind hier zwischen Mannheim und Karlsruhe, genau in der Mitte. Hockenheim ist ja den meisten ein Begriff, Hockenheimring, so die Richtung. Und aber ich habe Kunden, die kommen, ja, Frankfurt ist eine Stunde, Stuttgart ist eine Stunde, also eine Stunde kann man fahren für sowas.
Absolut, absolut. Ich meine, man kann ja auch direkt mehrere Folgen hintereinander aufnehmen.
Das kommt noch dazu. Ja, es muss ja nicht nur wegen einer Folge sein, man kann ja auch mehrere aufnehmen.
Yes, ich habe noch zwei Kategorien, die ich gerne mit dir machen würde. Das eine ist Freestyle, das andere ist Props.
Okay.
Bei Freestyle geht es darum, ich stelle jetzt eine Frage, irgendein Wort und du sagst einfach spontan, was dir dazu einfällt.
Boah.
Erster ist auch immer bei mir im Podcast, was ist für dich ganz persönlich unternehmerische Freiheit?
Dürfen es mehrere Wörter sein als Antwort?
Ja, natürlich, klar. Antwort okay. Kann länger sein.
Okay, unternehmerische Freiheit für mich persönlich tatsächlich, mir meinen Tag so zu gestalten, wie ich Bock drauf habe.
Okay. Vertrittst du die These, dass man als Unternehmer, Unternehmerin auch immer ein bisschen Glück braucht?
Oh, das ist eine schwere Frage. Ja, ich denke, ja, wenn Glück bedeutet, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wenn das schon Glück ist, ja.
Ja, also ich würde es auch immer so definieren. Ne? Man sagt ja auch, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft und
genau.
So. Wenn du dich jetzt, und das musst du jetzt, auf eine Eigenschaft festlegen musst, was ist deiner Meinung nach die wichtigste Eigenschaft, die ein Unternehmer, Unternehmerin mitbringen darf?
Durchhaltevermögen.
Ah, sehr gut. Jetzt wirst du eingeladen,
ja.
Oder wirst gefragt von einem Freund, ob du Telefonjoker werden möchtest bei Wertmillionär. Für welches Fachgebiet wärst du der perfekte Telefonjoker?
Boah. Jetzt mal unabhängig, also.
Ich kenne die Fachgebiete nicht, deswegen.
Ja, genau. Was sind die Fachgebiete? Ich gucke seit 12 Jahren kein Fernsehen mehr. Aber ich weiß, die Sendung ist älter. Ich würde sagen, alles, was Technik ist.
Okay.
So, ja.
Jetzt kommt noch eine Fee vorbei.
Okay.
Und sagt: Pass mal auf, du darfst dir eine Superkraft aussuchen, die du dauerhaft haben kannst. Welche Superkraft hättest du gerne?
Boah, spontan, ich glaube, Gedanken lesen wäre ganz cool.
Ah, geil.
Ja.
Okay, Kategorie Props. Hier okay. Geht's drum, ich hatte dich leider nicht drauf vorbereitet. Das vergesse ich in letzter Zeit immer. Mal okay. Gucken, ob dir spontan was einfällt. Und zwar bitte ich immer meine Gäste, einmal ein Buch zu empfehlen, was sie besonders inspirierend finden, motivierend und einen Song.
Ein Buch und ein Song. Okay, Buch. Ah, spontan würde ich sagen, John Strelicky, Kaffee am Rande der Welt.
Mhm.
Weil es wahrscheinlich, ich glaube, das war eins der ersten Bücher, wo bei mir so ein paar Augen aufgegangen sind. Song von Mike Baum. Ach, wie hieß er? Wie heißt er? Ich glaube, Wer bin ich heißt er. Ja, müsste ich nochmal nachschauen.
Ja. Reich mal nach ansonsten.
Ja, genau.
Mike Baum, was ist das für eine Richtung?
Eigentlich ist es ein Coach, eigentlich ist es ein Persönlichkeitsentwicklungscoach.
Ah, okay,
der macht Coaching in Konzert.
Ah.
So. Kommt vielleicht auch noch in meinen Podcast, hat er zumindest versprochen, wenn er in der Gegend ist. Das war ein Song, der hat mich tatsächlich beim Autofahren zum Weinen gebracht.
Ja, krass, okay.
Ich habe dann irgendwie YouTube irgendwas angehabt, Playlist, und meine Frau hat mir das geschickt gehabt oder auf die Playlist gesetzt oder so. Sie hat, hey, guck mal, da gibt's jemanden, der macht Coaching und macht da Konzerte draus. Ich gedacht, okay, cool.
Ja, ein cooles Thema.
Aber der Song war textlich, ist halt, da geht's wirklich drum, wer bin ich, wenn ich niemand sein muss. Ich glaube, das ist auch die Headline von dem Ganzen.
Ja, nice.
Und wer bin ich, wenn ich niemand sein muss, ist ultra krasse Frage.
Ja.
Und da bin ich von einem Job heimgefahren im Dunkeln, saß im Auto, hab geheult.
Ja,
hab gedacht so, wow, krass, was ist das, was ist jetzt passiert? Aber gut.
Nice. Vielen, vielen Dank.
Ich hoffe, ich habe es gut beantwortet. Ich meine, wir reden jetzt hier ja schon über 3 Stunden.
Das ist crazy, ne?
So,
also wir haben die andere Folge noch vorher aufgenommen, muss man auch dazu sagen.
Ja, genau.
Nice.
Cool.
Ja, cool. So, ich muss das mit Zug, bevor ich ja noch bei Michael Myers übernachten muss.
Jawohl.
Wir wissen, wie das ausgeht.
Alles klar. Ich bedanke mich, dass
danke dir,
dass ich hier sein durfte.
Ja, schön, dass du hier warst.
In deinem Podcast. Und
in deinen Hallen.
Ja, geil.
Mach mal. Bis dann. Ja. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
Ciao.